Ja, guten Morgen zusammen. Ich grüße euch auch ganz herzlich an diesem Sonntag, an diesem neuen Tag, wo der Herr uns seine Güte schenkt. Ich bringe ganz herzliche Grüße mit aus Recklinghausen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch hier sein darf und mit euch zusammen das Wort Gottes betrachten darf. Ich freue mich auch, dass unsere Gemeinde mehr und mehr mit eurer Gemeinde verbunden ist. Unsere Jugend tauscht sich jetzt auch aus und soweit ich weiß, ist der oder euer Johannes Schwitzki am 9. Juli auch bei uns zu Besuch. Da freuen wir uns auch drüber und ja, dass wir in diesem Austausch sind. Ja, wir wurden heute schon etwas eingeführt in das Thema Himmelfahrt. Ich habe nach Rücksprache mit euren Brüdern, möchte ich gerne mit euch auf das Thema Himmelfahrt eingehen. Ich habe schon gesehen, ich habe heute einen Luftballon mitgebracht. Dazu komme ich gleich. Heute wollen wir uns an Christi Himmelfahrt erinnern. Ihr seht es doch auch an der Wand. Und wir erinnern uns nicht an Vatertag, wie schon gesagt worden ist, sondern an Christi Himmelfahrt. Ich wollte mal sehen, wie die Jünger auch nach oben geschaut haben. So wie ihr jetzt nach oben schaut, so haben wir es heute den Text aus der Apostelgeschichte gelesen, genauso haben die Jünger auch nach oben geschaut, wo Jesus die letzten Worte an seine Jünger gerichtet hat und vor ihren Augen wurde er aufgehoben auf einer Wolke, bis sie ihn irgendwann mal nicht mehr sehen konnten. Ich werde später noch auf den Luftballon zurückkommen, der bleibt jetzt erstmal da oben für ein paar Tage. Ich möchte heute gerne mit euch auf eine sehr wichtige Frage eingehen, und zwar, was geschah eigentlich danach? Was geschah eigentlich nach der Himmelfahrt? Was geschah sozusagen hinter den Wolken? Wisst ihr, die Himmelfahrt ist ja kein Mythos. Da ist Jesus, den wir kennen, den wir lieben, den wir vertrauen, dem wir auch gehorsam sein wollen, er ist nicht mehr da. Er ist in den Himmel aufgefahren. Nun, wenn ich euch jetzt fragen würde, wo ist Christus denn aufgefahren? Wo ist er jetzt? Da werden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, ja, er ist im Himmel. Und das ist nicht falsch. Wir wissen, dass Jesus jetzt bei seinem Vater ist. Aber ganz konkret, das ist ja nicht nur eine Information. Was soll ich jetzt damit in meinem Alltag anfangen, dass Jesus jetzt bei seinem Vater ist? Was geschah nach der Himmelfahrt? Und auf diese Frage möchte ich mit euch heute eingehen und zwar drei Dinge mit euch betrachten. Und zwar, Jesus hat etwas bekommen. Jesus hatte etwas dabei, wo er aufgefahren ist. Und Jesus hat uns ein Versprechen gegeben. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist er eigentlich dahin zurückgekehrt, wo er herkam. Jesus hat seine Heimat verlassen und ist jetzt zurück. Den Jüngern war es total verborgen. Sie wussten nicht, was genau passiert ist. Aber was glaubt ihr? Man kann es sich so ein bisschen vorstellen. Wie muss der Himmel gejubelt haben, als Jesus zurück nach Hause gekommen ist? 1961 gab es den ersten Weltraumflug von einem Sowjet und dieser Mann wurde dann von Journalisten gefragt, ob er Gott im Himmel gesehen hat, als er da oben war. Das war, hast du dort Gott gesehen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, nein, ich habe dort Gott nicht gesehen. Und das Interessante ist, die russisch-orthodoxe Kirche hat damals seine Aussage relativiert. Sie hat gesagt, man stelle sich vor, ein Mensch schöpfe mit einem Löffel Wasser aus dem Ozean und behaupte dann, weil er keinen Wal gesehen habe, es gebe dort keinen. Das hat die russisch-orthodoxe Kirche gesagt, damals. Und auch heute noch, wenn ich euch frage, wenn Menschen Gott suchen, habt ihr schon jemals einen Menschen gesehen, der sagt, er fragt nach Gott und buddelt ein Loch in der Erde? Habt ihr sowas mal gesehen? Nein. Was tun die Menschen, wenn sie die Nähe Gottes suchen? Wohin schauen sie auf? Sie schauen nach oben auf. Im Psalm 121 steht, dass wir aufschauen zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Nach oben schaue ich auf. Die meisten Menschen wenden ihren Blick nach oben, Richtung Himmel, so wie die Jünger. Aber sie werden ihn im sichtbaren Himmel oder im Weltraum nicht finden. Im ersten Königebuch, den Vers habe ich jetzt nicht eingeblendet, der wird uns verraten, in 1. Könige 8, Vers 27, da steht, dass der Himmel und alle Himmel können Gott nicht fassen. Jesus hat also seinen irdischen Raum verlassen. Und wichtig ist, es war keine Höherrückung in eine andere Schöpfung, sondern ein Verlassen der sichtbaren Welt hier auf der Erde, des Universums und ein Eingehen in die Ewigkeit. Keine Schöpfung, kein physischer Raum kann Gott fassen. Was aber geschah nach der Himmelfahrt? Da möchte ich jetzt mit euch auf den ersten Punkt eingehen. Was hat denn Jesus bekommen? Was hat Jesus bekommen, als er aufgefahren ist in den Himmel? Als Jesus wieder bei seinem Vater war, man kann es sich bildlich vorstellen, dass Jesus zu seinem Vater kommt, der auf seinem Thron sitzt und sagt, ich habe, Vater, meinen Auftrag erfüllt. Die Aufgabe, die du mir gegeben hast, mit der du mich beauftragt hast, habe ich, Vater, erfüllt. Und wisst ihr, und dann hat Gott, der Vater, Jesus etwas gesagt. Wir können das lesen in Philipper 2, die Verse 9 bis 11. Könnt ihr gerne zusammen mit mir lesen. Es ist sehr wichtig, das zu wissen. Was hat hier der Vater zu Jesus gesagt? Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus hat dem Vater den ganzen Gehorsam und seine ganze Liebe erwiesen. Und der Vater wusste, dass er seinem Sohn das Äußerste zugemutet hat. Wisst ihr, mehr konnte der Vater von seinem Sohn nicht fordern. Und der Sohn konnte nicht mehr geben. Darum konnte es bei dieser Erniedrigung des Sohnes nicht bleiben. Zu Ostern betonen wir immer wieder diese Erniedrigung und das zu Recht. Aber wir übersehen schnell, dass am Kreuz, liebe Geschwister, am Kreuz war nicht das Ende. Das Kreuz ist nicht das Ende. Und hier sagt der Vater, weil du mir gehorsam warst, erhöhe ich dich und überhöhe dich und gebe dir den höchsten Namen, den es gibt. Namen hatten damals einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Vor 2000 Jahren einen viel, viel höheren als heute. Heute geben wir uns einfach so Namen. Oder wer weiß zum Beispiel von euch, dass Renate die Wiedergeborene heißt? Wir haben heute nicht mehr diesen Bezug zu Namen. Aber Jesus kriegt hier keinen neuen Namen. Jesus braucht keinen Titel. Er war und ist Gott. Sondern hier steht, in seinem Namen werden sich nun alle Knie beugen, freiwillig oder gezwungen. Wenn ich und du hier auf der Erde den Namen Jesus Christus aussprechen, dann ist es der höchste Name. Es ist der höchste Name, den es auf der Erde und im Himmel gibt. Keinen größeren Namen kannst du in den Mund nehmen. War dir das bewusst, wenn du diesen Namen nur aussprichst? Und Jesus hat noch etwas bekommen, und zwar einen ganz besonderen Platz. Jesus hat einen ganz besonderen Platz bekommen, das können wir nachlesen in Markus Kapitel 16, Vers 19. Das finden wir an vielen anderen Stellen auch. In Markus 16, Vers 19 steht, dass Jesus nicht irgendwo ist im Himmel, sondern einen ganz besonderen Platz bekommen hat. Dort steht, nachdem der Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Wisst ihr, es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du im Himmel stehen oder sitzen darfst. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es ist ein großer Unterschied. Wisst ihr warum? Weil im Himmel, ihr sitzt jetzt alle, aber im Himmel darf nur einer sitzen. Da darf nicht jeder sitzen. Hier darfst du sitzen, im Himmel darf nur Gott sitzen. Nur Gott darf Platz nehmen. Daher durfte Jesus Platz nehmen neben seinem Vater. Und nicht nur, weil er gehorsam seine Aufgabe erledigt hat, nein, sondern Jesus durfte Platz nehmen, zum Zeichen seiner Herrschaft und seiner Gottheit. Heute wird immer mehr die Dreieinigkeit und die Gottheit Jesu angezweifelt. Jesus durfte Platz nehmen zum Zeichen seiner Gottheit. Der dreieinige Gott sitzt auf dem Thron als Gott allein. Es sprengt unser menschliches Vorstellungsvermögen. Aber Jesus thront als Gott, als ein Gott in der Ewigkeit. Und damit hat der Vater dem Sohn alles unterworfen. Er wurde zum Haupt über alles gestellt und auch als Haupt über die Gemeinde. Alles läuft jetzt durch Jesus. Er ist der Weg zum Vater. Das können wir im Epheserbrief nachlesen. Jesus hat also einen Namen bekommen, der über alle Namen ist und darf zur Rechten des Vaters Platz nehmen, auf dem Thron Gottes. Und Jesus hat aber nicht nur Platz auf dem Thron genommen, um sich jetzt irgendwie auszuruhen. Nein, Jesus sitzt dort nicht auf dem Thron, um sich auszuruhen. Wir wissen aus der Schrift, dass der Jesus jetzt für uns, für dich und mich eintritt. Jesus ist jetzt unser Anwalt und er spricht für uns. Das könnt ihr im Römerbrief gut nachlesen. Wenn wir sündigen, dann haben wir dort den besten Anwalt. Ich habe mich gefragt, warum brauchen wir noch im Himmel einen Fürsprecher? Warum brauchen wir einen Anwalt, der für uns spricht? Wisst ihr, Jesus ist dort und sitzt zur Rechten Vaters und vertritt uns im Gebet, weil er die Sünde immer noch ernst nimmt. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist für den Menschen, heißt das nicht, dass er für die Sünde gestorben ist und jetzt die Sünde nicht mehr ernst nimmt. Das ist nicht so. Jesus nimmt die Sünde immer noch ernst. Aber dann ist da unser Herr. Und er sagt, wenn er dich und mich, und da ist die Himmelfahrt so wichtig und so praktisch für uns, wenn du und ich, wenn wir versagen, und wir versagen oft, wenn du ehrlich zu dir bist, wir Kinder Gottes versagen. Und wenn du und ich, wenn wir versagen, wenn wir sündigen, wenn wir wieder die Sünde nicht so ernst nehmen, wie Jesus es ernst nimmt, dann sagt hier Jesus zu seinem Vater, Vater, auch für diese Schuld, auch für dieses Versagen habe ich bezahlt. Er oder sie haben wieder versagt, aber dafür habe ich bezahlt. Und das ist der Trost, den ich dir mitgeben möchte, wenn du an die Himmelfahrt denkst, dass Jesus jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Dass wenn du wieder versagst, du wissen darfst, dass Jesus spricht für dich. Aber das, was ich euch alles gesagt habe, dass Jesus Platz genommen hat zur Rechten des Vaters und jetzt für uns eintritt, das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Aber diese Wahrheit muss eine Reaktion bei uns hervorrufen. Was bedeutet das für uns, für dich und mich heute? Und wisst ihr, die Bibel gibt uns darauf eine Antwort. Ich möchte euch da einen Vers zeigen, und zwar Philipper 2, Vers 5. Könnt ihr gerne aufschlagen, Philipper 2, Vers 5. Weil ich möchte euch heute nicht nur einfach Informationen geben, die ihr einfach aufnehmt, sondern das Wort Gottes hat Kraft und das verändert Menschen auch heute noch. Und Philipper 2, Vers 5 sagt, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Wie Jesus gesinnt war, so sollst du auch gesinnt sein. Und dieser Vers hier steht ein paar Verse vorher, bevor steht, dass Jesus den höchsten Namen erhält. Es steht im direkten Kontext. Weil Jesus gehorsam und zuverlässig seinen Dienst zu Ende gebracht hat, hat er diesen Namen und den Platz zur Rechten Vaters bekommen. Wisst ihr, und wir sollten auch, weil Jesus unser Retter ist und wir ihn lieben, genauso zuverlässig sein. Treu sein in den Aufgaben, die er uns anvertraut hat. Ich möchte dich fragen, bist du ein Christ, der die Sachen, die er anfängt, auch zu Ende bringt? Ich kenne euch, die meisten von euch kenne ich nicht. Ich möchte, dass du dir selbst diese Frage stellst. Bist du ein zuverlässiger Christ? Bist du ein treuer und zuverlässiger Mensch? Wenn ich heute so in deinem Umfeld Menschen fragen würde und die Menschen fragen würde, die dich gut kennen auf der Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde, ob du treu und zuverlässig bist. Was würden die Menschen von dir sagen? Würden Sie dich als treu und zuverlässig bezeichnen? Liebe Geschwister, es sollte unser Anspruch sein. Denn die Treue ist die Frucht des Geistes. Treue ist nicht so lapidar. Bitte prüfe dich in diesem. Ist dein Ja wirklich ein Ja und dein Nein ein Nein? Leider sehen wir in diesem Punkt den Zeitgeist auch in die Gemeinde immer wieder, dass es auf uns Christen abfärbt. Viele Menschen fangen heute viele Dinge an und bringen nichts zu Ende. Hier eine Ausbildung angefangen, nicht zu Ende gemacht. Hier eine Freundschaft, nicht zu Ende. Noch eine Freundschaft, nicht zu Ende. Ein Studium, nicht zu Ende. Nicht zu Ende gebracht. So soll das bei uns Christen nicht sein. Heute wird viel angefangen, aber wenig zu Ende gemacht. Leider auch in der Gemeinde in manchem Dienst. Heute angefangen, aber sehr schnell aufgegeben. Jesus ist hier unser Vorbild. Er hat seinen Dienst angefangen und treu und zuverlässig zu Ende gebracht. Nimm ab heute, du darfst es tun. Heute steht Jesus immer noch da und bietet dir seine Hand an. Nimm Jesus als Vorbild, sei treu in deinem Dienst. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil Jesu Name in unserem Leben auf dem Spiel steht. Wir sind ein Spiegelbild Gottes. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt uns das Wort. Sein Name steht auf dem Spiel in deinem Leben. Und das fängt bei ganz einfachen Kleinigkeiten an. Bist du pünktlich? Hältst du dein Wort? Ist dein Alltag davon geprägt, dass man sich auf dein Wort verlassen kann? Denn auch wir, du und ich, wir werden einmal uns vor Gott verantworten, was wir einmal treu angefangen haben und auf dem Weg aufgehört haben. Sei als Christ treu und zuverlässig, weil Jesus mit seinem Namen in deinem Leben für dein Handeln steht. Lass uns das immer wieder bewusst machen. In Sprüche 20, Vers 6, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, wisst ihr, da steht etwas ganz Interessantes. Lest immer wieder die Sprüche. Die sind so geprägt von Weisheit, von Salomos Weisheit, wo die Bibel uns sagt, dass kein Mensch auf der Welt weiser war als er. Und dort in Sprüche 20, Vers 6 steht, die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Ein weises Wort. Wer findet einen zuverlässigen Mann oder eine zuverlässige Frau heute noch? Lasst uns auch solche Männer und Frauen sein. Treu und zuverlässige Männer und Frauen im Dienst, im Leben, im Alltag. Und Gott damit alle Ehre machen. Der zweite Punkt ist, Jesus hatte etwas dabei. Als Jesus aufgefahren ist zum Vater, ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Aber wisst ihr was? Ganz, ganz starkes, Jesus kam nicht mit leeren Händen zurück zum Vater. Und da möchte ich euch einen Bibelvers zeigen, Hebräer 9, Vers 12. Hebräer 9, Vers 12. Und dort steht, dass Jesus mit etwas zum Vater in sein Himmelreich gekommen ist. Jesus ist nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hier wird beschrieben, wie Jesus in das himmlische Heiligtum, damit ist die Ewigkeit gemeint, eingegangen ist. Als Jesus in den Himmel eingezogen ist, stand er vor seinem Vater. Und wisst ihr, Jesus hat seine Aufgabe nicht irgendwie erledigt. Nicht so irgendwie, so wie wir oft Dinge machen. Ja, passt schon. So hat Jesus seine Aufgabe nicht erledigt. Sondern er hat sie so ausgeführt, wie es notwendig war. Jesus kommt hier zu seinem Vater und sagt, hier Vater, ich habe das Erlösungswerk vollbracht. Ich habe unsere Mission erfüllt mit meinem Blut. Mit meinem Blut habe ich die Menschen erkauft. Wir können uns diesen Augenblick gar nicht vorstellen. Jesus hat sein Erlösungswerk nicht irgendwie erfüllt. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Und ab jetzt können alle Menschen, die an mich glauben, gerettet werden, sagt Jesus. weil ich mit meinem Blut die Schuld, unsere Schuld, deine und meine Schuld bezahlt hat. Ich kann mir vorstellen, was muss das für ein Moment gewesen sein? Wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass Jesus nicht einfach in einem Eimer, in einem Trichter eine Substanz in den Himmel gebracht hat. Nein, so ist das nicht gemeint. Sondern das Sterben für uns als Opfer, bei dem Blut fließen musste. Jesus war kein Märtyrer. Das müssen wir ganz gut unterscheiden. Jesus war kein Märtyrer, sondern ein Opfer, das sich selbst darbringt. Ein Märtyrer ist jemand, der eigentlich sein Leben behalten möchte, aber aufgrund von tragischen Umständen keine Wahl hat und sein Leben lassen muss. Aber eigentlich möchte er das nicht. Jesu Tod war keine Folge von tragischer Umstände oder ein Unfall, dass es irgendwie passiert ist, aber eigentlich nicht gewollt war. Jesus hat sich als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht. Jesus war sündlos. Er hätte nicht sterben müssen. Und niemand hat Jesus das Leben genommen. Er hat es freiwillig gegeben. So groß war die Macht der Sünde, so unendlich der tiefe Fall des Menschen bis heute. Aber jetzt, auch heute noch, wenn du nicht gerettet bist, so kannst du gerettet werden. Auch heute darfst du freiwillig deine Knie beugen vor diesem Opfer und gerettet werden. Ich bitte dich, warte nicht. Es gibt immer ein zu spät. Wie gesagt, ich kenne euch nicht, ob ihr alle in Christus seid. Ergreif heute die Chance, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Und Jesus steht hier, ging nicht mit leeren Händen zu seinem Vater zurück. Er hat seinen Dienst nicht nur zu Ende gebracht, sondern genau wie der Auftrag lautete. Ich möchte dich jetzt auffragen, das hat auch einen sehr praktischen Hintergrund für uns. Auch wir werden einst zum Vater hinaufgehen. Ich möchte dich fragen, mit welchem Gepäck wirst du zu deinem himmlischen Vater zurückkehren? Mit welchem Gepäck wirst du in die Ewigkeit gehen? Was wirst du in deinen Händen haben, wenn Gott dir sagt, deine Zeit hier ist zu Ende auf der Erde? Irgendwann mal, in 50, 100 Jahren sind wir alle hier nicht mehr da. Und in der Regel wird sich kein Mensch um uns mehr interessieren. Mit welchem Gepäck wirst du in dein endgültiges Zuhause zurückkehren? Wie groß wird dein Koffer sein? Oder reicht dir vielleicht eine ganz kleine Tüte? Hier an dieser Stelle wird Himmelfahrt auch für uns ganz praktisch. Lass uns weiterlesen. Hier wird auch unsere Reaktion eingefordert. Weiter in Hebräer 9, Vers 14. Im Vers 14 wird uns etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wilhelm Busch erzählte einmal von einem Cäsar-Roman von Mirko Jelusic. Und dort sagt Cäsar am Ende seines Lebens zu Marcus Antonius folgende Worte. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Also hier spricht Cäsar zu einem Marcus Antonius. Er sagt, merkt ihr es, Antonius, du kannst den Menschen, was immer du willst, geben. Du kannst dir die Adern aufschneiden und ihnen dein Herzblut schenken. Du wandelst sie nicht im Kleinsten. In allem Neuen ringsum bleiben sie die Alten. Alles umsonst, sagt Cäsar hier, alles umsonst. Und wisst ihr, Cäsar hat völlig recht. Der Mensch kann sich selbst nicht verändern. Du kannst es noch so gut versuchen, du wirst es nicht schaffen. Auch der Hohepriester musste damals erst für sich opfern, damit er für das Volk Opfer bringen kann. Jesus war vollkommen, er ist Gott und er starb fehlerfrei. Er ist ein gerechter und liebevoller Richter. Aber wisst ihr, bei Gott gibt es keine billige Liebe und keine billige Gnade. Echte Liebe ist, dass Jesus gesagt hat, ich bezahle. Und jetzt steht hier Jesus vor dem Vater und sagt, ich habe bezahlt. Und wenn Jesus unsere Schuld vergibt, dann wirkt er auch in unserer Vergangenheit. Aber Jesus wirkt auch in unserer Gegenwart. Er vergibt nicht nur unsere Schuld, sondern hier steht, dass er reinigt unser Gewissen. Das ist so wichtig, weil unser Gewissen will uns so oft verurteilen. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, wie unser Gewissen uns plagen kann. Und hier steht, dass unser Gewissen wird gereinigt. Nur in dem Blut Jesu wird unser Gewissen ruhig und still. Aber ein geretteter Mensch soll nicht nur ein gutes Gewissen haben, er soll es haben und er darf es haben. Jesu Blut reinigt uns auch von unseren toten Werken. Und hier sind nicht nur ausgewählte, spezielle Sünden gemeint, nein. Hier steht, dass der Heilige Geist uns komplett rund erneuert. Wir werden eine neue Kreatur in Christus. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr sündigen, sondern heilig vor Gott leben wollen. Wisst ihr, echter Buße folgt immer Reinigung. Und diese Reinigung erfolgt jeden Tag. Ein Christ ist man nicht nur, wenn man einmal irgendwann ein Gebet gesprochen hat. Nein, Reinigung ist niemals einmalig. Reinigung als Christ geschieht jeden Tag. Wir lassen uns jeden Tag reinigen. Und Reinigung ist ein Prozess, der unser ganzes Leben andauert. Jesus will vergeben, ja, aber er möchte auch dich verändern. Er will nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Er möchte, dass wir uns ihm immer ähnlicher werden. Und er erinnert uns auch heute, er ist unser Vorbild. Und Jesus möchte nicht, dass wir irgendwann mal vor Gott stehen und nichts mit in die Ewigkeit gebracht haben. Man sagt ja so schön, ihr kennt den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ist so? Wird gesagt. Ich sag euch, das stimmt nicht. Das letzte Hemd hat Taschen und ganz, ganz viele. Nicht das irdische Hemd. Da braucht ihr nichts reinzutun. Aber unser himmlisches Hemd hat ganz, ganz viele Taschen. Und das wirst du mitnehmen. Wirst du einen Schatz in den Himmel mitnehmen? Hast du einen Schatz bei Gott? In der Bergpredigt sagt Jesus ganz klar, dass wir einen Schatz mitnehmen werden. Da sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Du wirst deinen Dienst für den Herrn mitnehmen. Ist dir das bewusst? Stehst du im Dienst für den Herrn? Echte Buße gibt es nicht ohne Reinigung. Und gerettete Menschen sind veränderte Menschen. Und Reinigung bringt immer ein dienendes Herz hervor. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir gereinigt werden und gerettet werden. Ja und Amen. Aber das ist nicht alles. Du bist nicht einfach nur gerettet worden um des Rettens willen. Das wird oft behauptet, es ist nicht wahr. Wir haben es gerade gelesen. Es ist nicht meine Erfindung. Ich habe euch den Vers gezeigt. Wir wurden gerettet, zu dienen dem lebendigen Gott. Dazu wurdest du gerettet. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das steht hier im Wort Gottes. Ein Christ, der nicht dient, der steht nicht in diesem Wort. Daher möchte ich das hier betonen. Wir sind gerettet zum Dienst. Jeder nach seiner Gabe und Fähigkeit. Anbetung im Geist und in Wahrheit schließt immer die Hingabe unseres Lebens an den Herrn ein. Ihr kennt alle das Gleichnis von den Knechten, die unterschiedlich viel Geld anvertraut bekommen haben. Und in diesem Gleichnis ist völlig irrelevant, wer wie viel bekommen hat. Und es ist völlig irrelevant, was wer mit seinem Geld angefangen hat. Es ist völlig egal. Diese Dinge sind nicht wichtig. Das Entscheidende ist, dass sie alle, bis auf einen, aktiv waren für den Herrn. Und ich möchte heute ganz besonders hier junge Menschen ansprechen. Es betrifft auch alle, aber das gilt besonders der jungen Generation. Die Welt übt unheimlichen Einfluss auf die junge Generation aus. Der Feind ist da unheimlich am Werk und er ist auch clever. Daher wird der Satan nicht umsonst der Wahrheitsverdreher genannt. Wisst ihr, ich möchte euch sagen, immer chillen ist keine Option. Unendlich Serien schauen ist keine Option. Unendlich Spiele spielen ist keine Option. Solange du jung und gesund bist, sei aktiv für den Herrn. Natürlich haben wir unsere Ruhezeiten. Das möchte ich niemandem abstreiten. Das ist in Ordnung. Aber wir wurden gereinigt zu dienen dem lebendigen Gott. Lasst euch da nicht von der Welt verführen. Niemand möchte später von uns als fauler und unnützer und böser Knecht vor dem Herrn stehen. Lasst uns festhalten, Jesus hat etwas mitgebracht in den Himmel, sein kostbares Blut. Was wirst du in die Ewigkeit mittragen? Alles, was du hier hast an Erkenntnis und an guten Werken, wirst du mitnehmen. Und das hat Bestand für die Ewigkeit, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viel investieren wir für Dinge, die keinen Bestand haben, die alle vergehen werden? Und als letzten Punkt möchte ich euch mitgeben, Jesus gibt ein Versprechen. Die letzte Bibelstelle für heute. Lesen wir auch in Hebräer 9, etwas später im Vers 28. Hebräer 9, Vers 28. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Lass uns noch einmal den Blick nach oben richten, auf den Luftballon. Ich verrate euch ein Geheimnis. Dieser Luftballon, garantiert, wird irgendwann mal wiederkommen. Der wird irgendwann mal zurückkommen. Ich weiß aber nicht wann. Ich habe das schon mal ausprobiert, da haben sie mir gesagt, 1 bis 2 Tage, der hang, glaube ich, 2 Wochen da oben. Also es kann sein, dass ihr den nächsten Sonntag hier immer noch seht. Aber dann habt ihr, worauf ihr euch erinnern könnt. Jesus kommt wieder. Und dieser Luftballon, der kommt irgendwann mal wieder. Ich weiß aber nicht wann. Wenn du das tatsächlich erleben willst, was musst du machen? Du musst hier ausharren. Besprich das mit dem Hausmeister, setz dich hier hin, irgendwann mal wirst du es erleben. Er kommt irgendwann mal runter. Und du musst aktiv sein, aktiv im Warten, wenn du das erleben willst. Und am Schluss des Briefes erinnert uns auch Paulus hier, dass Jesus, der vor 2000 Jahren für die Sünder Rettung gebracht hat, aber er endet nicht in diesem Wort. Er endet hier in einem prophetischen Wort. Und unser Blick soll nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern Jesus verspricht, dass er wiederkommen wird. Jesus gibt uns hier sein Wort, ich komme wieder. Und dieses Wort soll uns nicht lähmen, es soll uns anfeuern. Denn unser Alltag kann uns manchmal sehr beschäftigen. Dann vergessen wir oft diese Wahrheit, aktiv zu warten, dass der Jesus wiederkommt, so wie dieser Ballon hier. Die Wiederkunft des Herrn gehört zum Evangelium genauso wie das Sterben am Kreuz. Es ist die gleiche Botschaft. Wir erwähnen sie nur viel zu selten. Und leben leider nicht in dieser Erwartung. Es ist die gleiche Botschaft, liebe Geschwister. Jesus wird wiederkommen, nicht um sein Erlösungswerk zu wiederholen, sondern er wird es mit der Wiederkunft vollenden. Er wird seine Gemeinde in die ewige Herrlichkeit abholen. Und da heißt es für dich und mich, wenn du in Christus bist, lebe wohl zu sagen, für diese Welt. Ein älterer Bruder, der ist schon in der Ewigkeit, er hat mir irgendwann mal gesagt, vor vielen Jahren, er hat gesagt, ich werde es schon nicht mehr erleben, aber ich weiß, du wirst es erleben. Ich fand das immer so interessant. Er lebte quasi für mich in dieser wirklichen Erwartung. Er hat gesagt, du wirst es erleben, du bist noch jung, du wirst es erleben. So hat er aktiv gewartet. Und dieses Wissen, dass wir einen lebendigen Gott haben, der auf dem Thron sitzt und seinen Plan und Willen auch durchsetzen wird, das sollte uns geistlich wach machen und stärken und wieder neu aufmachen und erfüllen. Aber Jesus macht hier in diesem Wort eine klare Trennung. Das ist auch ein ernstes Wort an uns. Das Angebot der Erlösung durch sein Blut gilt heute nicht jedem. Was meine ich damit? Wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er nicht für jeden wiederkommen. Er wird nur noch für die kommen, die auf ihn warten. Und da leben wir heute auch in der größten Gefahr. Diese Botschaft hat im letzten Jahrhundert so viele gezielte Angriffe erfahren wie nie zuvor. Und das Geschwister aus den eigenen Reihen, nicht von der Welt. Da brauchen wir nichts zu erwarten. Theologen stellen heute diese Wahrheit nicht nur in Frage, sie lehnen sie radikal ab. Ich möchte euch ein Beispiel zitieren. Einer von diesen Theologen, sogenannten, schreibt: Der Himmel ist weder droben noch sonst wo. Er ist überhaupt nirgends. Die Vorstellung der Wiederkunft stimmt weder heute noch morgen. Sie stimmt überhaupt nicht. Jeder Verständniswillige kann recht wohl begreifen, dass man zu Jesu Zeiten solche Erwartungen hegte. Jeder Urteilsfähige wird aber zugleich einsehen, dass man diese Requisiten heute nicht mehr übernehmen kann. Das schreiben Theologen und lehnen damit gänzlich die Wiederkunft Christi ab. Wisst ihr, ich kann euch hier mit Brief und Siegel sagen, für solche Menschen wird Jesus nicht wiederkommen. Aber jeder Christ steht auch in der Gefahr, dass man in seinem Leben Ermüdungserscheinungen hat und sie sich so langsam einschleicht und man nicht mehr wartet. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, lasst uns zuversichtlich sein und im Glauben zuversichtlich bleiben. Und in dieser Zuversicht zeigen wir auch einen wachen und einen wartenden Geist und eine wartende Haltung. Wie sieht diese wartende Haltung aus? Wir möchten unsere Hände jetzt nicht in den Schoß legen. Der Gottesdienst hört hier nicht auf. Der fängt immer nach dem Amen und in die Woche hinein fängt unser Gottesdienst an. Nach Römer Kapitel 12, dass unser Gottesdienst ist unser ganzes Leben, nicht nur der Sonntag. Lass uns auf Jesus warten. Das bedeutet immer wieder, uns zu reinigen und uns wieder praktisch dem Herrn zur Verfügung zu stellen, für sein Reich. Wirke aktiv mit hier in der Gemeinde. Ich bin mir sicher, dass ihr noch Diener in der Gemeinde braucht, oder Alexander? Ist so, er nickt. Wirkt mit, dient in der Gemeinde, solange ihr es könnt. Praktische Mitarbeit, da wo Gott dich hingestellt hat, wo deine Gaben und Fähigkeiten gebraucht werden, und sie werden gebraucht. Jesus wird wiederkommen, er hat es versprochen. Wartest du? Ich möchte für uns zusammenfassen, dann gerne mit euch zusammen beten. Was geschah nach der Himmelfahrt? Jesus bekam den höchsten Namen aller Namen, den du in den Mund nur nehmen kannst. Er bekam einen Sitzplatz auf dem Thron zu Rechten Gottes. Warum? Weil er seine Aufgabe treu erfüllt hat. Bist du auch jemand, der treu seiner Aufgabe nachgeht und sie auch zu Ende bringt? Jesus ging nicht mit leeren Händen zum Vater. Was wirst du in die Ewigkeit mitnehmen? Und Jesus wird wiederkommen. Der Herr hat selbst gesagt in Offenbarung 22, Vers 20, ja, ich komme bald. Wartest du auf ihn? Der Herr segne dich beim Nachdenken und auch beim Ausleben seines lebendigen Wortes. Amen.